Wir haben gerade gemeinsam gesungen. Vielleicht hat nicht jeder mitgesungen, aber ich denke doch, die meisten werden mitgesungen haben. Rein, so wie du, Herr, will ich auch sein. Und ich hoffe, dass euch dieser Wunsch ernst ist und dass er nach der Predigt immer noch ernst ist oder hoffentlich noch ernster. Wirklich rein zu sein, wie Jesus Christus auch rein war. Nur das Thema, um das es heute geht, ist nicht so einfach in unserer heutigen Zeit, auch aufgrund der Vielfalt der Zuhörer, ein bisschen schwer, es wirklich gezielt zu bringen. Aber ich hoffe, dass jeder für sich ganz klar herausnehmen wird können, was der Geist für ihn bestimmt hat. Wenn ein junger Mann zu einem Mädchen kommt, in das er sich verliebt hat, und er sagt, ich liebe dich, was meint er denn dann damit? Nun, ich sag euch, ich glaube, dass die allermeisten dieser jungen Männer, wahrscheinlich bin ich mit 99% noch nicht hoch genug, die sagen damit eigentlich, in deiner Gegenwart geht's mir gut und ich mag die Gefühle, die ich habe, wenn du da bist und wenn ich an dich denke. Hätten sie diese Gefühle nicht, würden sie nicht spüren und auch nicht der Meinung sein, sie wären verliebt. Dann müsste man ja die Rückschlussfolgerung schließen und sagen, okay, dieser junge Mann liebt eigentlich nicht das Mädchen, sondern er liebt sich selbst. Und damit es ihm gut geht, braucht er dieses Mädchen, ihre Schönheit, ihr Humor, ihre Eleganz oder was auch immer da gerade das ist, was in ihm seine Gefühle ausgelöst hat. Und deswegen will er sie haben. Nun, ich bin sehr, sehr dankbar bei all denen, die mal zusammengekommen sind, weil sie sich verliebt haben. Nicht alle sind so zusammengekommen, aber die sich mal verliebt haben und zusammengekommen sind, dass sie dann irgendwann etwas ernster wurden und irgendwann mal auch echte Liebe eingekehrt ist. Aber vielfach ging das Ganze auch zu Bruch. Man hat dann irgendwann, nachdem der andere mir nicht mehr das gegeben hat, was ich wollte, mir nicht mehr die Gefühle in mir erzeugte, die ich eigentlich wollte und für die ich diesenjenigen mal haben wollte, die haben den auch einfach sitzen lassen. Oder sie wurden sitzen gelassen, weil sie nicht mehr geschafft haben, dem anderen die Gefühle zu geben. Nun, in Epheser 5, 1 bis 2, das ist das, was ich vor 2 Wochen gepredigt habe, da geht es um Nachahmer Gottes werden und in der Liebe zu leben, so wie Jesus Christus uns geliebt hat. Das war eine Liebe, die sich selbst hingegeben hat, eine Liebe, die gedient hat, die aufopferungsbereit war. Eine Liebe, die nicht darauf gewartet hat, von dem anderen etwas zurückzubekommen, was mir gute Gefühle gibt oder andere Art von Annehmlichkeiten. Wir haben von diesem Leben in der Nachfolge Gottes, indem wir ihm nachahmen und indem wir auf Jesus schauen und auf seine Liebe besonders achten. Nun, in den nächsten Versen, das sind jetzt die Verse 3 bis 7, erklärt Paulus sozusagen, wie der Satan diese Liebe verdreht oder mit einem etwas passend, nicht gut klingenden Wort pervertiert hat. In diesem Sinne ist pervers tatsächlich pervers, pervertiert, verdreht heißt das. Nun, auch der Satan ist ein Nachahmer. Nun, er ahmt es aber nicht in dem Sinne nach, wie Gott es gemeint und gelebt ist, wie er vom Wesen her ist, sondern er ahmt etwas nach, was ähnlich aussieht oder sich ähnlich anfühlt und bringt dieses gefälschte, in diesem Sinn die gefälschte Liebe, unter das Volk. Während die Liebe von Jesus eine aufopfernde, dienstbereite Liebe war, ohne Bedingungen, ist die landläufige Liebe, das heißt die vom Satan nachgeahmte Liebe, die in jedem von uns natürlicherweise drin ist, auch wenn er nicht vom Satan besessen ist, Aber einfach, weil wir in diesem Fleisch sind, weil wir Sünder sind, weil wir einmal auf den Satan gehört haben, in Form von unseren Vorfahren Adam und Eva, sind wir jetzt alle in dieser fleischlichen, sündigen Natur und lehnen uns gegen Gott auf. Und wir wollen diese Liebe jetzt auf uns bezogen haben, das wie mit allen anderen Dingen auch. Wir sollten Gott anbeten, stattdessen sagten Adam und Eva, wir wollen sein wie Gott und es sollte alles auf sie bezogen sein. Mit der Liebe ist es genauso. Deswegen lieben wir die Dinge, die uns geben, was wir wollen. Die Gefühle, die wir wollen, die Sättigung, die wir haben möchten, die Schönheit, die wir haben möchten, was auch immer sonst. All die Dinge, die lieben wir. Der eine liebt das Geld, weil das Geld das ist, was er braucht, um sich all die Dinge zu leisten, die er will. Der andere liebt eben das andere Geschlecht, weil es das ist, was in ihm besondere Gefühle auslöst. Noch ein weiter anderer liebt die Macht, weil es das ist, womit er Kontrolle ausüben kann. Und so haben verschiedene Leute unterschiedliche Dinge als besonders wichtig. Und im Allgemeinen ist es eine verdrehte Sache von dem, was Gott auch tut. Erst sagt Paulus, ahmt Gott nach und lebt in der Liebe, wie auch Christus geliebt hat. Und dann sagt er, was wir aber um jeden Preis ja nicht antasten sollen. Und hört mal, wie er das sagt. Unzucht aber, merkt euch, das Aber spricht auf etwas anderes an, auf ein Gegenteiliges, was davor steht. Also hier geht es nicht einfach nur um Unzucht, um schlechte Sexualisierung all der Sünden und Unmoral, die wir in der Welt sehen, sondern hier können wir sehen, wenn dort die Liebe steht und hier ein Aber steht, dann steht das im Gegensatz zu der Liebe von Gott, wie ich euch eben erklärt habe, ein verdrehtes Liebesempfinden. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch nicht Schändlichkeiten und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Lasst euch von niemandem mit leeren Worten verführen, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. So werdet nun nicht ihre Mitteilhaber. Und ich habe die Predigt in drei Teile gegliedert. Einmal den größeren ersten Teil, keine Unreinheit zulassen. Keine Unreinheit, sondern vielmehr Dankbarkeit üben. Und das Ganze soll ein Leben in Heiligkeit bedingen. Ich hatte schon gesagt, die göttliche Liebe, sie ist selbstlos, vergebend, darauf bedacht, dem anderen zu dienen. Sie ist ohne Bedingungen. Aber diese nachgemachte Liebe, die jetzt nicht auf den anderen ausgerichtet ist, sondern die auf mich fokussiert ist, es ist immer noch Liebe, wenn man so will. Es ist immer noch ein verführerisch schönes Gefühl, das wie kein anderes in dieser Welt besungen wird. Aber wenn sie fleischlich ist und nicht von Gott kommt, dann ist sie lustvoll, selbstbezogen. Sie ist zügellos. Das ist der Bereich, wo am ehesten die Zügel, vielleicht nicht am ehesten, oder wo man zumindest am liebsten die Zügel fallen lässt, wenn es darum geht, ich will all das haben, was mir gut tut, wo ich Liebe empfinde. Obwohl ich der festen Überzeugung bin, dass das nicht Liebe ist, was diese Leute empfinden. Sie basiert darauf, dass die andere Person meine Gefühle und Wünsche erfüllt. Es ist selbstsüchtig und letzten Endes zerstörerisch und nicht erbauend. Sie ist immer mit Bedingungen geknüpft. Wenn ich bekomme, was ich will, gerne, dann liebe ich dich. Bekomme ich nicht von dir, was ich will, irgendwie habe ich keine Liebe mehr, komischerweise. So seltsam ist das nicht. Verpflichtung ist nicht das, was sie will, sondern sie kümmert sich mehr um eine Befriedigung. Diese Liebe hat auch keine Basis dafür, dass es etwas Beständiges, Bleibendes ist. Sie sucht nämlich nur die Möglichkeit, auszubeuten und für sich zu nehmen, statt zu helfen und zu dienen. Und solange ich es bekomme, bleibt es. Aber sobald ich nicht mehr das bekomme, was ich will, lässt man den anderen fallen. Nun, ich möchte 5 Gründe nennen, warum wir jede Form von unreinen Gedanken, Worten und Taten meiden sollen. Und in diesem Kontext ist ganz besonders die sexuelle Unreinheit gemeint. Auch wenn viele dieser Worte mehr als nur das beinhalten, ist das dennoch der Punkt, der in erster Linie zu beachten ist. Das Erste, es geziemt sich nicht für Kinder Gottes. Das ist das, was Paulus in Vers 3 sagt. Das Zweite, was er sagt in Vers 5, es widerspricht deinem Stand. Du bist ein Erbe des Reiches Gottes und wenn du das tust, die Leute, die das tun, sind nicht Erben des Reiches Gottes. Es widerspricht deinem Stand. Drittens, es ist Götzendienst, ebenfalls in Vers 5. Viertens, es bringt den Zorn Gottes über die Sünde des Ungehorsams. Das sind Sünden, für die Gott seinen Zorn auf diese Menschen ausschütten wird. Und fünftens, es macht dich zum Mitteilhaber der Gottlosen. Vers 7. Und vielleicht sollten wir gleich mal ein paar Worte anschauen, damit ihr auch wisst, was so die Unterschiede sind. Nun, das Erste, was Paulus sagt, es geziemt sich nicht. Unzucht, Unreinheit, Habsucht, das geziemt sich nicht einmal genannt zu werden. Es ist es noch nicht mal wert, überhaupt darüber zu reden. Das heißt, es zu erwähnen, ist das, was dieses Wort hier spricht. Ihm einen Namen geben oder etwas erwähnen, geschweige denn darüber zu diskutieren, was man davon übernehmen könnte oder nicht. Oder was davon gemeint ist, dass man das wirklich nicht tun soll und wo vielleicht doch Ausnahmen sind. Ihr stellt euch vor, da hat Paulus so einen Riesenbereich aufgemacht, in dem er nicht einfach sagt, Ehebruch. Wir könnten gucken, was ist Ehebruch, was ist noch nicht Ehebruch. Nein, Paulus sagt, Unzucht. Das Wort Porneia im engeren Sinne hat es mit Ehebruch zu tun, aber es wurde dann im Laufe der Zeit für alles verwendet, was in jeder Form von geschlechtlicher Zusammenkunft vor, nach oder abseits der Ehe von Mann und Frau war. Alles drumherum, was nicht innerhalb einer festen, geregelten Ehe von Mann und Frau war, wurde mit diesem Wort Porneia bezeichnet. Und sagt Paulus, Unzucht, Unreinheit, gut, es wurde im mehrfachen Sinne genommen. Es kann die sexuelle Unreinheit meinen. Wir kennen das im Deutschen genauso, wenn wir von unreinen oder schmutzigen Gedanken sprechen, weiß jeder, was gemeint ist. Aber wenn ich sage, dass ich mit unreinen Händen operiert habe, weiß jeder auch, ich habe sie einfach nicht desinfiziert. Oder wenn das Geschirr unrein ist, dann ist es halt eben schmutzig. Also es kann beides bedeuten, vom Zusammenhang her ziemlich eindeutig, in welche Richtung Paulus hier denkt. Oder Habsucht. Sagt, das soll nicht einmal bei euch genannt werden. Was ich traurig finde, ist, dass es ja viele Jahrhunderte lang unter Christen gar nicht genannt werden musste. Alle wussten, dass es schlecht ist, auch wenn die Lust oft stärker war als der Verstand. Aber heute sind wir selbst unter konservativen Christenkreisen so weit gekommen, dass wir wieder darüber reden müssen, dass wir wieder erklären und diskutieren müssen, von dem Paulus sagt, das sollte noch nicht einmal bei euch erwähnt werden. Ich möchte ein paar Beispiele nennen, kann aber aufgrund der Zeit jetzt nicht näher darauf eingehen. Aber ich möchte euch auffordern, immer wenn es um solche Themen geht, sehr achtsam und vorsichtig zu sein und euch wirklich auf gute Quellen zurückzuziehen, wenn ihr dazu etwas hören wollt. Man muss sich selbst lieben, um andere und Gott lieben zu können. Das ist ein großer Irrtum. Wir müssen nicht erst uns selbst lieben, um dann Gott und andere lieben zu können. Und die Quelle unserer Liebe ist nicht Selbstliebe, sondern sie ist direkt Gott selbst, sein Wort, sein Heiliger Geist in uns. Er ist die Quelle der Liebe, nicht unsere Selbstliebe. Das ist genau das, was der Teufel verdreht, indem er sagt, Liebe, Gott sagt lieben, ja, lieb dich selbst. Ist doch, Gott sagt doch, du sollst lieben. Liebe wird auf ein angenehmes Gefühl reduziert. Ein großes Problem heute. Das ist das, was ich eingangs erwähnte. Wir reden von Liebe, wir leben Liebe und wir erwarten, auch wenn unser Verstand sagt, das muss es nicht sein und das ist es gar nicht, aber wir erwarten ein angenehmes Gefühl. Wenn in einer Ehe ein Ehepartner vom anderen einen ganzen Monat lang kein angenehmes Gefühl bekommen hat, hat er nicht das Gefühl, den anderen wirklich zu lieben. Daran sehen wir, wie stark wir von dieser fleischlichen Verständnis von Liebe immer noch abhängig sind, immer noch tief drinstecken. Auch wenn wir es nicht wollen und dagegen kämpfen, und das ist sehr ehrenhaft, aber wir müssen wirklich immer und immer wieder da kämpfen. Und nur die Gnade Gottes kann uns auf diesem Stand des neuen Menschen bringen, dass wir göttlich lieben. Das andere ist, und ich hoffe, dass ich das niemandem von euch irgendwie sagen müsste, dass man das Gefühl hätte, Sex ist gleich Liebe. Dass das nicht so ist, ist hoffentlich jedem klar. Und was in der heutigen Zeit besonders kritisch zu sehen ist, diese One-Love-Bewegung mit den verschiedenen Menschenrechten, wo dann auch Dinge mit hineingenommen werden, wie Homosexualität zum Beispiel oder Transsexualität, die im biblischen Maß eindeutig gegen dieses Reinheitsverständnis von Gott sind. Und von daher für einen Christen, der behauptet, Gott nachzufolgen, müssten logischerweise diese Dinge dann auch abgelehnt werden. Aus eigener Erfahrung kann ich euch sagen, dass diese in der Welt verherrlichte Liebe nicht selten zu einem psychischen Notfallgeschehen führen, zu dem dann der Notarzt ausrücken muss. Nun, ich hatte ein paar dieser Worte schon erklärt. Kommen wir zum Wort Habsucht. Vielleicht fragt sich einer, wie passt Habsucht hier in dieses Reinheitsdenken oder in verschiedene Worte, die auf sexuellen Schmutz hinweisen, hinein. Nun, es hat jede Form von sexueller Unmoral ist ein Ausdruck von Eigenwille, von selbst haben wollen. Ich will mich selbst befriedigen oder es ist eine Selbstzentriertheit. Und Habgier ist genau das Gleiche. Ich will es haben. Es soll für mich da sein. Habgier sagt, das Geld soll meins sein und nicht unser aller Geld. Oder was auch immer sonst. Und genau das Gleiche ist Habgier auch im sexuellen Bereich. Ich will es für mich haben. Ich will es brauchen, gebrauchen, verbrauchen meinetwegen auch. Und weil diese Sünde emotional von dem Gefühl her so stark ist und so attraktiv zu sein scheint, so vielversprechend ist, werden dafür Ehepartner verlassen, Kinder nicht mehr beachtet, Heime zerstört, Freunde nicht gehört. Und gleichzeitig wird keine Anstrengung unterlassen, das Verlangen zu erfüllen, den anderen haben zu wollen, oder eben das andere haben zu wollen, wonach man leidenschaftlich verlangt. Und das alles im Namen der Liebe. Nun, es ist nicht immer eine reale Person am anderen Ende, für die wir all das andere weglassen. Manchmal sind es auch nur Bilder auf dem Bildschirm oder irgendwelche Filme. Stichwort Pornografie, das gefangen nimmt. Es ist, um mein Begehren zu füllen, ich will es haben. Das ist Habsucht. Und Paulus sagt, dass das Götzendienst ist. Das Wort Schändlichkeiten, das Paulus hier im weiteren Sinn verwendet, ist bezeichnet ein sittenloses Verhalten, unanständiges Benehmen. Also sittenlos im Sinne von schandbar, sittenlos. Kann auch Schmutz bedeuten. Dann sagt Paulus hier, was ebenfalls nicht erwähnt werden soll, ist Geschwätz, albernes Geschwätz. Ein albernes Geschwätz ist einfach dummes Gerede. Irgendwie loses Gerede, so nennt Paulus es in 1. Timotheus 6,20 oder 2,16. Leeres Geschwätz in 1. Timotheus 1,6 oder verführerische Reden in Kolosser 4,6. Dort geht es nicht darum, um sexuelle Verführung, sondern um Verführung in Bezug auf Irrlehre, zu Irrlehre hin verführen. Aber das ist albernes Geschwätz, es ist leeres Reden, es ist dummes Zeug. Und wir wissen alle, dass gerade dummes, leeres Reden schnell dazu geneigt ist, so ein bisschen doppeldeutig zu werden. So in Richtung, naja, damit die Fantasie schon mal eine offene Tür hat, an dieses oder jenes zu denken. Wir sagen es nicht wirklich, aber es deutet so ein bisschen an. Und in diese Kerbe schlägt auch das nächste Wort, das Paulus spricht, albernes Geschwätz, Witzeleien. Mit diesen Witzeleien, also Eberhard Hane, sagt in seiner Erklärung, dass das Wort im Griechischen sowohl positiv als auch negativ gebraucht werden kann. Also Witze machen. Witze machen an sich ist eine kleine Geschichte oder irgendeine Anekdote, über die man lacht. Und das muss von dem Wortinhalt her ja nicht böse sein. Aber wenn man sagt, es wird in die eine und in die andere Richtung gebraucht, dann sagt der Zusammenhang von dem, was wir jetzt hier gelesen haben, ziemlich eindeutig, in welche Richtung Paulus hier dachte, als er dieses Wort wählte. Also an nichts anderes als an doppeldeutige Witze. Witze, die eben auch in diese Sache hineinschlagen, in Unmoral, in irgendwelche schmutzigen Fantasien, in Doppeldeutigkeiten. Und man lacht darüber. Und ich bin, auch wenn ich das von meinem Alltag her nicht kenne, aber ich glaube nicht, dass die Jugendlichen heute besser geworden sind als zu meiner Zeit. Ich bin davon überzeugt, dass der Großteil der Witze, wirklich der allergrößte Teil, mit schmutzigen Inhalten, in welcher Form auch immer, behaftet ist. Ich gehe davon aus, ohne es wirklich nachgeprüft zu haben. Daher sagt Paulus, es geziemt sich nicht. Es gehört sich nicht, dass du als Christ überhaupt darüber nachdenkst und davon redest. Bedenk Jesu Worte, Matthäus 12, 36. Leicht zu merken, 3x12 ist 36, also Matthäus 12, 36. Der Mensch wird für jedes unnütze Wort Rechenschaft ablegen müssen, das er spricht. Jesus geht so weit, dass er sagt, nicht nur die schmutzigen Worte, sondern auch die unnützen Worte. Dafür werden wir Rechenschaft ablegen müssen. Was du redest, ist von äußerster Bedeutung und es wird am Tag des Gerichts auf Herz und Nieren überprüft werden. Das sollte unser Denken und Reden sehr prägen. Nun, Dinge, die wir auch leider in christlichen Kreisen immer wieder diskutieren müssen, ist solche Sachen wie Homosexualität. Paulus sagt an die Römer 1, Vers 24 und weiter sehr direkt, dass das Sünde ist und ein Zeichen einer dahingegebenen Gesellschaft. Was auch leider immer wieder diskutiert werden muss, ist, warum sollte Reinheit vor der Ehe überhaupt sein? Nun, ich hoffe, ich muss es jetzt nicht genauer erklären. Aber hier sagt Paulus ganz klar, dass jede Form von Unreinheit und Unzucht nicht einmal genannt werden sollte, noch nicht mal in Erwägung gezogen werden sollte, geschweige denn wirklich darüber diskutiert. Nun das Zweite, was dagegen spricht, ist, es widerspricht deinem Stand. Paulus sagt hier in Vers 5, dass diejenigen, die das tun, unzüchtig, unreine oder habsüchtige, das ist Götzendienst. Diese Selbstbezogenheit und das haben wollen ist Götzendienst. Die haben kein Erbteil am Reich Gottes. Aber du bist Erbe des Reiches Gottes. Du hast den Heiligen Geist bereits in deinem Herzen und du gehörst in das Reich Gottes. Du bist Himmelsbürger. Du kannst doch nicht das Gleiche tun, wie die Welt, von denen wir wissen, die, die so etwas tun, die werden das Reich Gottes nicht erben. Das geht nicht, das passt nicht zusammen, das kann nicht sein. Du musst Buße tun. Wenn jemand in diesen Sünden drin ist und reinfällt, Es gibt immer noch die Gnade Gottes, dass wir Buße tun können. Aber darin leben bedeutet nichts anderes als, am Ende muss man sich fragen, bist du überhaupt wahrer Christ? Das passt nicht zusammen. Paulus sagt es an mehreren Stellen in seinen Briefen sehr deutlich, dass solche das Reich Gottes nicht erben werden. Sie sind somit ein Kennzeichen dafür, ob jemand wirklich gläubig ist. Er wird nämlich Buße tun, vom Heiligen Geist überführt, oder ob er nicht wahrhaft gläubig ist. Der wird in diesem verharren und darin bleiben, sich nicht zurechtbringen lassen. Der dritte Grund, warum wir jede Form unreiner Gedanken, Worten und Taten meiden sollten, ist, es ist Götzendienst. Nun, man könnte hier Götzendienst vielleicht auch nicht nur auf Habsucht, sondern auch auf die anderen beiden Worte anwenden, aber vermutlich bezieht es sich nur auf Habsucht. In der Anwendung können wir es aber auch auf Unzüchtige und Unreine übersetzen. Und Paulus sagt, diese Menschen, sie betreiben Götzendienst, weil sie eine Sache haben wollen oder einen Menschen haben wollen, was sie anbeten. Sie sagen, das muss ich anbeten, das will ich haben, weil es mir die Erfüllung bringt, die ich will. Das ist nichts anderes als Götzendienst. So wie der andere sich vor dem Stein niedergeworfen hat und gehofft hat, dass dieser dumme, kalte Stein ihm die Ernte verbessert, damit er satt zu essen hat, so werfen sich die Menschen heute bildlich vor dem Nächsten nieder oder vor irgendwelchen Bildern und hoffen, von dort zu bekommen die Gefühle, die mich sättigen. Es ist Götzendienst in Grün, nicht in Steingrau. Das solltest du als Kind Gottes nicht tun. Es ist noch nicht einmal es wert, darüber nachzudenken. Und doch ist es das wert, dass Paulus es mehrmals in vielen seiner Briefe schreibt, weil das Problem so groß ist. Der vierte Grund, warum wir jede Form unreiner Gedanken, Worte und Taten meiden sollten, ist, der Zorn Gottes kommt über diese Taten. Das ist das, was er in Vers 6 sagt. Lasst euch von niemandem mit leeren Worten verführen. Also wenn irgendeiner kommt, der irgendwelche Bibelverse nimmt und sagt, aber schau mal, hier steht doch so und so über Liebe und wie ich einst ein Buch geschenkt bekam mit dem Titel Kann denn Liebe Sünde sein? Übrigens ein Buch mit biblischem Inhalt, ja? Kann man lesen. Für Teenies geschrieben. Ich war damals einer. Kann denn Liebe Sünde sein? Solche Form von Verführungen kommen und sagen, wenn das alles Liebe ist, was kann denn daran schlecht sein? Liebe ist doch das Zentrale von unserem Christenleben. Ja, meine Liebe, das ist es tatsächlich. Und unser Leben soll ein Leben der Liebe sein, aber bitte wahre, echte Liebe, nicht diese nachgemachte, verfälschte und verdrehte Liebe, die nur mich betrifft und die nicht dienend und selbstlos ist, wie die von Jesus Christus. Diese Taten bringen den Zorn Gottes auf uns. Selbst wenn du jetzt kommst mit deiner klügsten Theologie und sagst, aber Andreas, ich habe den Heiligen Geist und wenn ich das mal tue, der Zorn Gottes ist doch auf Jesus niedergegangen, als er am Kreuz starb. Also schon allein so zu denken ist schlimm. Jesus, der von keiner Sünde wusste, der von keiner Unreinheit wusste, er wurde zur Sünde gemacht wegen all deiner unreinen Gedanken und Taten und Worte. Es ist schon übel, dann überhaupt so zu denken. Aber selbst wenn, möchte ich euch ganz klar sagen, jede Sünde, die ihr tut, selbst wenn du als wiedergeborener Christ sündigst und deswegen nicht in die Hölle kommst, es wird sich auf dein ewiges Leben auswirken. Und es kann im schlimmsten Fall so weit kommen, wie Paulus es an die Korinther schreibt, im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, dass derjenige vielleicht gerettet wird, aber so wie durchs Feuer hindurch. Und er wird, und jetzt passt auf, ihr könnt es alle nachlesen, 1. Korinther Kapitel 3, Vers, weiß ich nicht mehr genau. Er wird Schaden erleiden. Ich weiß nicht, wie dieser Schaden aussieht, eines Geretteten. Aber Paulus sagt, der wird Schaden erleiden. diese Sachen sind auch für einen Wiedergeborenen, selbst wenn er dadurch sein Heil nicht verliert, mit Schaden verbunden, hier auf der Erde, aber auch in die Ewigkeit hinein. Ihr Lieben, lasst euch nicht verblenden durch irgendwelche verführerischen Reden, seien sie theologisch scheinbar sehr korrekt oder seien sie auf irgendwelchen Gefühlsbasen aufgebaut. Wir müssen Gottes Wort komplett ernst nehmen in seiner Ganzheit und nicht in einzelnen Teilen. Nun das Fünfte, der fünfte Grund, warum wir jede Form von unreinen Gedanken, Fantasien, Worten und Taten meiden sollten, es macht dich zum Mitteilhaber dieser Leute, dieser ungläubigen, ungehorsamen Leute, die das tun. Schaut Vers 7, da sagt Paulus so eindeutig, werdet nun nicht ihre Mitteilhaber. Du bist ein Bürger des Himmels. Du gehörst schon nicht in diese Welt. Es gehört sich für dich überhaupt nicht, darüber zu reden. Es geziemt sich nicht, in diese Sachen überhaupt irgendwie hineinzukommen. Es widerspricht deinem Stand. Es ist Götzendienst. Du kannst nicht Mitteilhaber dieser ganzen Leute werden. Du machst dich zum Mitteilhaber, wenn du in diese unreinen Taten hineinkommst, in dieses Gerede, in diesem Gerede mitmachst, in diesen Gedanken rumschwelgst. Du machst dich zum Mitteilhaber dieser Menschen. Lass uns festhalten, wie sieht das Denken und Reden der Nachahmer Gottes aus? Es sollte keine Unreinheit beinhalten. Nun, was ist das Gegenmittel? Wie würde denn ein Reden aussehen, ein Denken, ein Empfinden bei jemandem, der sich wahrhaftig in der Liebe Gottes zu Hause fühlt und in ihr lebt, der wirklich weiß, wie verloren er ist, der weiß, dass er nichts verdient hat? Nun, das Gegenteil von dem ist, während der andere sagt, ich brauche, ich will haben und ich kämpfe dafür, sagt dieser, nur in Christus ist alles, was ich brauche. Und wenn Gott ihm darüber hinaus was gibt, dann kommt Dankbarkeit aus solchem Herzen. Reine, große Dankbarkeit für all die Dinge, die Gott ihm obendrauf gibt, die er nicht verdient hat. Und er weiß, er hat sich nichts verdient. Er hat sich keine Liebe verdient. Er hat sich keine Frau oder Mann verdient. Er hat sich keine guten Freunde verdient. Er hat sich nicht genügend Essen oder Wohlbefinden oder irgendetwas sonst verdient. Und all die Dinge, die er bekommt, sie bringen Danksagung hervor. Das ist es, was Paulus hier sagt mit diesem Gegenüberstellung. Sagt er, all diese Unreinheit und Unzucht, diese Habsucht, diese Witzeleien, all dieses alberne Gerede, es soll noch nicht einmal genannt werden, sondern was? Vielmehr, Vers 4, Danksagung. Das soll unter euch erwähnt werden. Denn das ist es, was aus einem hingegebenen, reinen, liebenden Herzen hervorkommt. Es ist nicht Selbstsucht, dass du sagst, ich brauche und ich will und ich muss haben, sondern es ist, ich habe so viel bekommen, all die Dinge, die ich überhaupt nicht wert bin, dass ich sie bekommen habe, das ist Dankbarkeit. Sagt alle Zeit Dank, denn das ist Gottes Wille für euch. Das schreibt er an die Thessalonicher. Wie sieht das Denken, das Reden der Nachahmer Gottes aus? Keine Unreinheit, sondern Dankbarkeit. Und wenn wir das zusammenfassen und sagen, das alte, sündige Leben, das sollten wir ausziehen und ein neues, heiliges Leben anziehen, das, was Viktor uns gelesen hat, dieser große Zusammenhang, wo es um Veränderung zu Gott hingeht, um vollständig in Christus zu werden, ja, wo er schreibt, Wahrheit reden statt Lüge, im Zorn nicht sündigen, nicht stehlen, sondern arbeiten und anderen helfen, keine schlechten, sondern erbauliche Worte reden, keine Bitterkeit, Wut oder Lästerungen zulassen, sondern vergeben. Mit der Warnung, ja nicht Mitteilhaber dieser Menschen im Ungehorsam zu werden, fordert Paulus uns zu einem heiligen Leben auf. Nicht Unreinheit, sondern Dankbarkeit und Heiligkeit. Wenn Paulus sagt, werde nicht der Mitteilhaber von diesen Menschen, dann sagt er, sei anders. Sonder dich von deinen Werken, nicht von deinem Wohnort, aber von deinen Werken, von deinem Tun und Denken, sondern dich ab und lebe heilig, rein, in jeder Hinsicht. Gottes Nachahmer sein heißt, in der moralischen Dunkelheit dieser Welt das helle Licht der Bibel mitzuführen und damit den Weg zu erhellen. Deine ausgesprochenen und ausgelebten Danksagung werden andere Menschen hören und sehen, sie werden es bemerken. Deine Heiligung kann deinem Mitmenschen den Unterschied zwischen der wahren Liebe und dieser nachgemachten, nicht echten Liebe zeigen. Nun, lass uns zum Schluss kommen. Wie sollte von einem Nachahmer Gottes, der in wahrer Liebe lebt, das Denken, Reden und Handeln aussehen? Keine Unreinheit, sondern Dankbarkeit in Heiligkeit. Unsere Welt versinkt in einer moralischen Dunkelheit. Sie ist geradezu gekennzeichnet von dieser gefälschten Liebe. In Geld ausgedrückt würde es so sein, als würde man unter all diesen Geldscheinen keinen echten mehr finden, fast keinen einzigen echten mehr. Es wäre nur noch alles gefälscht. Und so ist es mit der Liebe in dieser Welt geworden. Als Nachahmer Gottes musst du hingehen und diese wahre Liebe in einem heiligen Leben zeigen, mit Dankbarkeit in der Welt leuchten lassen. Ich möchte euch zurufen, redet und denkt keine Unreinheit, sondern vielmehr Danksagung. Jede Form einer gefälschten Liebe darf von euch noch nicht einmal erwogen werden, irgendwie zu entschuldigen. Lebe die wahre, die dienende Liebe mit überfließender Dankbarkeit. Lass deine Worte in Heiligkeit leuchten. Amen. Lass uns noch einmal stille werden und ich werde beten. Unser allmächtiger Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass wir in deinem Wort so klar belehrt werden. Es ist nicht nur das Evangelium, das du uns sagst, wie wir gerettet werden können, sondern du ganz offenbarst dich, du sagst, wer du bist, du sagst, wie Echtheit und dein göttliches Wesen aussehen. Und gerade wir als Gerettete, wir haben so viel Gutes davon, dass du uns mit deiner Liebe geliebt hast. Und deine Liebe war nicht auf dich bezogen. Sie war nicht selbstzentriert. Sie war nicht mit Bedingungen gefüllt. Sie war nicht nur so lange, wie wir dir geben konnten, was du wolltest. Wir konnten gar nichts geben. Stattdessen hast du uns ohne Bedingungen geliebt. Du hast dich selbst geopfert. Jesus, du warst bereit, zur Sünde zu werden für all meine unreinen Gedanken und Taten, damit ich in Heiligkeit leben kann. Ich möchte dir sehr, sehr herzlich dafür danken. Und gleichzeitig bitte ich dich, Vater, in Jesu Namen, dass du uns als Gemeinde, jedem Einzelnen vor uns, der jeder Einzelne ja seine eigenen Entscheidungen trifft, seine Gedanken denkt, die Worte spricht oder mitredet irgendwo, dass du jeden Einzelnen dahin führst und veränderst, in Heiligkeit und Reinheit zu leben, bis in die Gedanken hinein, sich von jeder Art von Habsucht fernzuhalten, sondern stattdessen dir zu dienen. Du bist unser Gott. Ich bitte dich in Jesu Namen, wirke es in uns und mach uns auch in dieser Hinsicht dir ähnlicher, damit wir mit deiner Liebe dieses Leben leben. Amen.